Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast veröffentlichen durfte im Are Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast und dich auch gerne beim Are Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. Im heutigen Interview habe ich für euch die Komponisten Gerhard Stäbler und Kunzu Shim. Die beiden sind nicht nur beruflich verbandelt, sondern auch privat. Und es war mir ein Anliegen und auch eine Ehre, die beiden tatsächlich gemeinsam zu interviewen. Und hier ist nun das Interview mit Kunzu und Gerhard.
Hallo lieber Gerhard Stäbler und lieber Kunzu Shim. Ich heiße euch heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, auch dich. Ja, auch ebenso willkommen.
Und ich finde das richtig großartig, dass ich euch heute gemeinsam interviewen darf. Das habe ich ganz, ganz selten, aber ich finde das in eurem Fall, weil ihr ja auch so viel zusammenarbeitet und erschafft, sehr reizvoll und auch sehr wichtig. Als erstes möchte ich gerne von euch beiden wissen, wie ihr zur neuen Musik überhaupt gekommen seid.
Ja, fange ich mal an, weil ich ein bisschen älter bin als Kunzu. Erstmal wollte ich anmerken, dass ich den Begriff neue Musik meiden möchte. Das führt nämlich auch gleich zu dem, was mich zu einer auditiven Kunst führte, die ich für wesentlich hielt. Denn das Aufmüpfen gegen abgestandenes, konventionelles, verkrustetes war für mich Anlass, jegliche neuere Inhalte und Formen in der Musik zu begrüßen. Es begann bereits während meiner Jugendzeit in einem ziemlich miefigen, pietistischen Dorf in Oberschwaben, Wilhelmsdorf genannt, wo ich als Schüler Organist war und alles Erdenkliche aufgriff, was das Alltägliche störte und alte Zöpfe abschneiden konnte. Und gleich ab dem ersten Semester, gleich nach dem Abitur, an der Detmolder Musikakademie zog ich alles auf, was ich an für mich damals Neuem aufschauen konnte. Jeden Tag besuchte ich dort zum Beispiel morgens um 8 Uhr, oft alleine, manchmal zu zweit, zu dritt, eine Vorlesung des Musikwissenschaftlers Karl-Heinz Wörner zur aktuellen Musik. Denn Wörner hatte damals Tonbänder von vielen Uraufführungen und Aufführungen der Avantgarde-Musik, also von Stockhausen, von allen möglichen, von Ligeti. Und das interessierte mich, denn sonst war das ziemlich rückwärtsgewandt, was in Detmold passierte an der Musikakademie. Und Wörner war für mich, auch wenn er selbst eigentlich weniger ein talentierter Vorlesungsprofessor war, ein Lichtblick dort, weil die Besetzung der Detmolder Musikakademie ziemlich altbacken und sogar von Altnazis durchsetzt war. Und dann wurde ich zusammen mit dem Cellisten Wilhelm Schulz auch gleich Mitglied beim Ensemble Musica Negativa von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Rien, einem der wichtigsten ersten Ensembles für Musik der Avantgarde, wie damals die Strömung der zeitgenössischen Musik hieß. Auch ein Glücksfall, denn dort lernte ich nicht nur die neuesten Kompositionen von Grund auf kennen, indem ich sie spielte, sondern auch Komponisten wie Morten Feldmann und Dieter Schnebel unter anderem. Schnebel gehörte eben dann zu einem Wegbegleiter das ganze Leben danach. Der Name Musica Negativa, wie übrigens auch der Ensemble Modern oder der Musikfabrik oder des Ensemble Recherche, war für mich viel sympathischer, als wenn es Ensemble für Neue Musik geheißen hätte. Wichtig für meinen Start im Bereich zeitgenössischer Musik waren auch Kurse im Bereich der Orgelmusik, die zum Beispiel mein Lehrer Gerd Zacher, später wurde er Professor in Essen, im Rahmen der Kölner Kurse für zeitgenössische Musik von Kagel durchführte, aber auch in Kassel zum Beispiel. Ich hatte bei ihm Privatunterricht auch in Hamburg und er war für mich ein ganz, ganz wichtiger Anreger und natürlich nicht zu vergessen und ganz, ganz wichtig, der Lehrer, den ich im Bereich Komposition hatte, Nikolaus A. Huber. Das war auch ein glücklicher Umstand, den Huber bekam 1970, als ich dann auch nach Essen kam, wegen Zacher zum Beispiel, eine Stelle als Musiktheorie-Lehrer. Und trotzdem hat er mich dann im Fach Komposition unterrichtet. Und das war extrem spannend, weil er gerade von einem Stipendium in der Cité in Paris zurückkam und davor bei Nono auch Unterricht bekam.
Ja, großartig. Also das ist jetzt sehr umfassend schon. Da hast du schon sehr viel, was ich fragen möchte, beantwortet. Jetzt interessiert mich natürlich, wie Kunzu zur neuen Musik gekommen ist. Kunzu kommt ja aus Korea. Ich weiß nicht, wie das in Korea ist mit der neuen Musik.
Ja, ich möchte auch eigentlich erstmal zu diesem Begriff, zu dem Begriff neue Musik auch ein bisschen zum Bedenken machen. Also man kann vielleicht leicht auch so missverstehen, wenn man sagt neue Musik, ne? Aber dann frage ich mich, was ist überhaupt auch neue Musik? Weil für mich ist auch neue Musik nicht irgendwas, was ganz urplötzlich vor mir dann da stand und dann jetzt gibt es da eine Tor, muss ich eigentlich diese Tor öffnen, sondern das ist auch anschließend zu meiner Ausbildung, auch überhaupt, also zu meinem Leben. Das ist ganz, ganz, ganz langsam habe ich dann Auge oder Ohren gehabt, auch dieses zu entdecken, weil als ich dann in Korea Ende 50er dann geboren war, da gab es in dem Sinne diese Art von westlicher neuer Musik nicht sehr, wahrscheinlich nicht sehr aktiv. Also spät habe ich allerdings gehört, dass auch bereits 60er Jahre, wo hier Fluxusbewegung stattfand, gab es auch tatsächlich auch Fluxuskonzerte. Aber das alles habe ich nicht eigentlich mitbekommen, also aus der Zeit. Aber als ich dann klein war oder Kind war, war ich immer sehr interessiert an die Geräusche des Alltags. Und natürlich dann viele Kinder. Wir haben auch einige Instrumente dann auch gespielt und dazu auch habe ich dann extra Klavier auch dann gelernt. Und dann kommt man eher ganz schnell in diese klassische Musik, also klassische oder westliche klassische Musik als fast wie so eine Art von eine Basis. Und Korea war auch schon damals, bereits damals wie heute, sehr, sehr nach Westen orientiert. Und daher quasi, ich glaube, das Land hat alles aufgesaugt, was überhaupt also im Westen gab. Und dann, als ich anfing zu studieren, bereits die Universität hatte sehr, sehr große Sammlungen von Musik, nicht nur, sage ich mal, westliche klassische Musik, sondern auch dann neue Musik, weil da gab es eine Großabteilung oder ein Professor hat dann sich sehr engagiert, alle neue Musik, die bis dahin veröffentlicht wurde, zu sammeln. Also mehrere tausende Schallplatten gab es in der Universität und für mich war herrlich, auch einfach mal dorthin zu gehen und dann auch diese Musik zu hören. Also ich hatte, glaube ich, also von so Klang oder so her, hatte ich überhaupt kein Problem, wenn ich eine Musik höre, dann ob jetzt dissonanzartig klingt oder konsonantartig klingt oder eine bestimmte Form, die ich kenne, ob ich dann wieder erkennen kann oder nicht, das war eigentlich alles kein Problem.
Und wie bist du dann nach Essen gekommen? Du hast ja dann auch in Essen studiert, oder?
Ja, zum Studieren. Also ich war erst nicht nach Essen gegangen, sondern nach Stuttgart gegangen, weil ich weiß nicht ganz genau, wann es anfing. Es gab in Seoul ein sehr innovatives Festival für neue Musik damals. Das ist dann 70er, 80er Jahre. Und jedes Jahr dann, nicht ganz am Anfang, aber als ich dann ein paar Jahre dann Komposition studiert hatte, dann kannte ich dann dieses Festival und dann war ich auch jedes Jahr dort und da kamen also viele Komponisten aus Westen.
Und 83 sollte ich eigentlich auch nach Seoul gehen. Ein Stück von mir fürs Vaterland, Doppelpunkt Strich, war von der deutschen Sektion der IGNM ausgewählt, in Korea aufgeführt zu werden. Aber es fiel der Zensur dort zum Opfer. Und deswegen bin ich da nicht hingegangen und ja, hab so dann habe ich Kunzun nicht kennengelernt.
Aber ihr habt euch in Essen dann kennengelernt, oder?
Nein. Stuttgart eigentlich.
In Stuttgart dann, noch.
Okay. Ja. Aber damals, wenn ich vielleicht noch ein bisschen bei dieser Zeit bleiben darf, habe ich Reinhard Febel kennengelernt, der kam aus Hannover. Und das war 83, neue Tonalität war das Thema des Festivals. Und da kamen auch viele andere, auch Komponisten aus Deutschland. Und auf jeden Fall habe ich dann Reinhard Febel kennengelernt. Und ich wollte auch dann nach Deutschland zum Studieren kommen. Dann habe ich beraten lassen, wo ich am besten hingehe. Dann hatte ich auch meine Stücke gezeigt und sagte der, er würde am liebsten Helmut Lachenmann empfehlen. Also so bin ich auch hingegangen. Und nach 2,5 Jahren ging irgendwie das Studium nicht weiter.
Aber das, das überschnitt sich dann also ja, mit dann unserem Kennenlernen. Denn ich war genau gesagt am 5. Mai 1988 von Lachenmann in seine Klasse eingeladen, an der Hochschule über meine Arbeit zu sprechen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich Kunzun kennengelernt habe. Den Lachenmann bat Kunzun, sich um mich zu kümmern. Und das blieb dann nicht bei einem Tag, sondern
Wie schön. Genau. Genau, dann habt ihr euch ja kennengelernt und seitdem arbeitet ihr gemeinsam oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit ergeben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht ja sehr viel zusammen.
Das ja, ist sehr also, unterschiedlich ja, und, gewesen. Ja, genau. Also in der Zeit. Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, auch Gründe, die ich schon angedeutet hatte in meiner ersten Antwort auf deine Frage, habe ich sehr viel selbst organisiert, Festivals im Ruhrgebiet. Damals nannte ich sie aktive Musik. Dann gab es Ende der 80er ein Projekt, das hieß Ruhrworks. Das fand in New York statt und ich war der Kurator für Musik. Das war ein Festival für Tanz und andere Künste. Und nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat Kunzun auch aktiv das Festival dann mit organisiert. Auch Daniel Ott, der damals bei Huber studierte, war wesentlich beteiligt daran. Und das war eines der ersten Projekte, die wir dann zusammen gemacht haben. Dann kam ein großes Projekt, die Jornadas de Musica Contemporanea in Porto, das auch sehr umfassend war, also wo dann Huber und Schnebel auch dabei waren. Das hatte ich mit dem portugiesischen Komponisten Alvaro Salazar auf den Weg gebracht. Und da hat Kunzun auch sehr viel mitgearbeitet. Dann gab es eben in den gesamten 90er Jahren viele Projekte im öffentlichen Raum, unter anderem auch die Weltmusiktage für neue Musik 1995 im Ruhrgebiet. hauptsächlich in Essen mit Schwerpunkt Orchester, das sich der zeitgenössischen Musik widmen sollte. Und dann 1997 die Poetic Arcs im Landschaftspark Duisburg-Nord und dann ein sehr umfangreiches fünfteiliges Festival Landmarks und Earmarks, auch im Ruhrgebiet an ausgewählten Industrieorten.
Bist du in dieses Kuratieren? Ich finde das ja ganz spannend, wie viel du da machst. Bist du da so eher reingerutscht oder konntest du das einfach immer gut? Also ich finde es ja unglaublich, was du auch alles so organisierst für andere. Da muss man ja auch wissen, was ist so los oder wer macht was, dass du gute Leute einladen kannst.
Ja, das war irgendwie fast zwangsläufig. In den 70er Jahren habe ich ja versucht, schon sehr viel zu organisieren. Und das kam aus dem Bestreben heraus, dass Musik für mich sehr, sehr wichtig war fürs, ganz platt gesagt, fürs Leben. Und für mich bedeutete und bedeutet Musik sehr viel in Bezug auf Erkenntnis und Wahrnehmung. Und im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die ich mit dem Ensemble Musica Negativa gemacht habe, war es eben so, dass ich selber sehr viel über zeitgenössische Musik erfahren habe, über neue Techniken, über neue Inhalte, die mich alle total fasziniert haben und auch neue Gedankenwelten, die ich durch die entsprechenden Komponisten kennengelernt habe. Aber irgendwas fehlte mir, weil die Konzerte mit dem Ensemble eben im Prinzip immer nur eine kleine Auswahl ansprach. Egal, ob wir bei der Biennale in Venedig waren oder in Amsterdam spielten oder wo auch immer in Deutschland. Es waren im Prinzip immer die gleichen Leute, die natürlich auch spannend waren, aber ich vermisste eigentlich den Bezug zu der normalen Welt, die halt auch um mich herum da war und vor allem in den 70er Jahren ja auch sehr hochpolitisch war. Und ich wohnte da in Essen und mitten quasi im pulsierenden Ruhrpott, der in eine große Stahl- und Kohlkrise schlitterte und eben seine Auswirkungen zeigte. Und parallel dazu gab es noch eine andere Entwicklung im Bereich der Musik, dass Huber sehr politisch war, sich sehr intensiv eben mit anderen Bereichen auch auseinandergesetzt hat, als es die damalige Avantgarde tat, nämlich mit der Musik der Arbeiterbewegung und Hanns Eisler. Und das faszinierte mich sehr, weil ich den Bereich auch nicht kannte und der sowieso in Westdeutschland damals auch sehr unterentwickelt war. Also es gab sicherlich sehr, sehr wenige Aufführungen von Die Mutter oder anderen Stücken von Eisler. Und im Kontext der Hochschule habe ich dann zusammen mit Kommilitonen den Eislerchor gegründet und musste eben erfahren, dass es, um das zu machen, was man wichtig hält, etwas selber organisiert.
Aber ich glaube, da muss man ja auch talentiert sein, dass man das kann, das Kuratieren und das Organisieren. Aber du meinst, es wäre auch wichtig, auch junge Komponisten das machen? Auf jeden Fall, oder? Ist das gut, das in seinem Portfolio mit dabei zu haben?
Nein, erstmal vielleicht zu deiner Frage, wenn ich noch mal ganz kurz zurückgehe. Dann, bevor ich dann nach Deutschland kam, hatte ich auch Gelegenheit gehabt, ein paar Konzerte in Korea zu organisieren. Aber bevor ich Gerhard kennengelernt habe und dann auch mit ihm zusammengearbeitet hatte, dachte ich, zur Aufgabe eines Komponisten gehören nicht diese organisatorische Arbeit, sein Stück unbedingt zur Aufführung zu bringen. Das sollte nicht unbedingt die Aufgabe eines Komponisten sein. Also dachte ich, dennoch dann später dann lernte ich immer mehr und mehr auch von der Musikgeschichte her, dass die Komponisten schon früher auch versucht haben, dann deren Stück irgendwie zur Aufführung zu bringen. Und ich bin auch der Meinung jetzt, es ist auch einfach nicht möglich, alle Stücke, die man auch schreibt, einfach von anderen überlässt und Ja, in der Tat, als Gerhard entscheide ich sehr schnell auch. Und die meisten Entscheidungen sind auch richtig. Also für, wenn man auch die Umstände versucht und dann kann man auch dann quasi die nächste Frage wieder beantworten. Ne? Also und so weiter und so fort. Aber wie du einmal auch vorhin gesagt hast, dann dennoch, dann gibt es bestimmte Art von Aufteilung. Also wer am besten vielleicht die Aufgabe dann übernimmt. Und ich glaube, inzwischen haben wir auch viel durch dann Learning by Doing auch vieles selber gelernt. Also wer am besten vielleicht welche Aufgabe übernimmt, weil dann ist das viel effektiv ist und also innerhalb bestimmte Zeit können wir auch mehr erledigen auf die Sache.
Und, das glaube ich auch, ja.
Ja, wie du dir vorstellen kannst, inzwischen kennen wir uns auch sehr gut.
Ja.
Also unsere Menge und auch also negative Seiten und dann positive Seite. Okay. Aber ich glaube, so bei einer Konzert oder Festival, was ganz, ganz wichtig ist, erstmal ein Thema aufzustellen. Und dann gibt es zwei Arten von Arbeiten, also eher praktische, also praktisch-organisatorische und dann künstliche Arbeit. Und inzwischen haben wir das auch gut aufgeteilt. Aber Konzert ist nicht nur einfach ein Konzert zu machen. Also ein Thema ist dann nicht einfach ein Thema. Etwa, glaube ich, also nach dieser großen Zeit, ich würde das sagen, das war etwa bis
2000 Ende, ungefähr.
Ja, also Anfang 2000 gab es wirklich in Deutschland, also ich glaube, das war die blühende Zeit, gab es also tolle Festivals, also tolle Projekte und dann irgendwann so Anfang 2000 ging alles irgendwie nicht mehr, also schrumpft alles und dann entweder blieb dann diese großen Institutionen, die schon da waren, mehr oder weniger, oder dann quasi die, ja, wie kann man so etwas sagen? Vielleicht so, dass es
wiederholten, was schon gemacht worden
ist. Ja, und dann, es gibt diese immer die großen Institutionen, wovon Gerhard jetzt auch gleich was zu sagen hat. Und dann etwas Alternatives, das ist dann meistens von Privaten, also wie wir, mehr oder weniger dann organisiert. Und dann, wir müssten Gedanken machen, wie können wir etwas anderes machen oder was muss überhaupt gemacht werden, wenn wir nicht so eine große Organisation dann haben? Und wie du auch sehr gut kennst, in der Musik gibt es ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Musik. Und ich glaube, davon vielleicht 0,1% wird überhaupt gespielt. Insbesondere davon wieder 0,1% von großen Institutionen. Und alle anderen 99%, 9999, werden auch, wenn die teilweise manchmal sehr, sehr wichtig fürs Leben der Musik, sehr, sehr wichtig, wichtige Beiträge leisten. Aber einfach dafür gibt es überhaupt keine Plätze. Mhm. Und wir suchen sehr, sehr gerne nach solchen Stücken, also Arbeiten. Dann, man muss Gedanken machen, was für eine Form ist nötig, solche Musik nicht untergeht in einem Konzert.
Ja. Aber ihr seid ja immer super kreativ und eure Konzerte haben ja, ich kann es zwar nicht begreifen, was ihr da genau macht, aber es hat ja immer irgendwie ein Konzept und einen roten Faden. Und das macht ihr dann gemeinsam oder ist es kreative, ich mache ein Konzert, du machst ein Konzert oder sammelt ihr so gemeinsam Ideen oder wie geht ihr das?
Ja, das machen wir gemeinsam, aber wie gesagt, die wichtigste Faden ist die Vielfältigkeit des Musiklebens oder Musik als Leben immer ins Zentrum zu stellen. Also zum Beispiel, wir haben in einem Konzert Mirko Schirmis Boundary Music gemacht und das ist nur ein leiser Klang. Ne? Also das ist auch ein Textstück aus 60er Jahren und du kannst so ein Stück niemals in so einem großen Saal, ich kann nicht sagen niemals, das ist vielleicht
nein, falsch. Das wollen die Veranstalter ja auch nicht. Die wollen ja nicht, dass das zugehört wird, sondern dass nur das gehört wird, was schon ewig rauf und runter gespielt wird. Also dass eigentlich Musik ablenkt vom Hören. Aber vielleicht ist ganz wichtig, dazu zu fügen, dass ein wesentlicher Antrieb für mich ist immer, was fehlt eigentlich? Was brauchen wir? Und um das durchzusetzen, muss man selber aktiv sein. Und das ist eine wichtige Voraussetzung eigentlich, dass wir eigene Projekte mit überlegen. Das kann man nicht durchgängig machen, weil das einfach oft die Frage auch ist, schreibe ich jetzt ein Orchesterstück oder mache ich ein Festival? Das ist ein enormer Aufwand und das muss man sich immer fragen, ist das wirklich sinnvoll, ein Orchesterstück zu haben, was wirklich unter Umständen gut durchdacht und wesentlich ist, oder ein Festival, was kommt und vergeht? Mhm. Ein wesentlicher Punkt, was Kunzu sagte, war circa 2000. Das lag vor allem daran, dass die Förderung zurückging. Das ist Spätfolge auch eigentlich der Wiedervereinigung, da sehr viele Gelder, die damals für den Westteil des Landes zur Verfügung standen, eben dann in den Osten flossen. Aber auch politische Gründe gab es da und dann ökonomische Gründe, die man auch nicht immer wusste, ob sie vorgeschoben waren, um eben ganz bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Aber jedenfalls gab es da eine große Wende. Mhm. Und dann war auch noch zu sehen, dass bestimmte Dinge, die man vorher mehr oder weniger als Pionier gemacht hat, dann aufgegriffen wurden, wo Festivalmacher gesehen haben, oh, da kommen Leute hin, das funktioniert, wie man zum Beispiel bei den Weltmusiktagen sah oder eben dann auch bei Projekten von Landmarks 99 im Rahmen der IBA Emscher Park Ausstellung. Da wurde ein Terrain geschaffen, was ja Interesse weckte, auch für Musik, die eben nicht gängig ist und die vielleicht sperrig ist. Und trotzdem kamen Leute dahin. Und dann wurde diese Ideen, die natürlich nicht nur ich hatte, sondern im Laufe der Jahrzehnte, Ende des 20. Jahrhunderts, auch andere, wurden aufgegriffen und institutionalisiert. Die Fabriken wurden dann umgebaut. Es gab schöne Lobbys und man konnte sich eben in Abendrobe zeigen. Und es ging immer weniger um Inhalte. Da haben wir uns eigentlich dann gesagt, also wir machen das nicht mehr. Aber für uns waren auch bestimmte Projekte abgehakt. Also man kann nicht andauernd in alten Fabriken irgendwas Innovatives machen. Das geht 2-3 Mal, wo man sich mit der Geschichte des Gebäudes, mit der Geschichte der Entwicklung der Industrie auseinandersetzt und in Beziehung zur zeitgenössischen Kunst und Musik bringt. Aber es geht einfach nicht auf Dauer. Ja. Und das sieht man eben bei so großen Festivals wie die Ruhrtriennale, dass diese Orte mehr oder weniger als Kulisse dienen und nicht essentiell sind, was es für uns war.
Ja, es ist sehr spannend, weil ich kenne euch ja auch gut und ihr guckt ja wirklich immer nach dem irgendwas Neuem, neue Zusammenhänge. Ich finde auch diese Frage.
Aber nicht, weil, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber nicht, weil es neu ist, sondern weil es neu ist.
Ich verstehe schon, dass diese Motivation von innen herauskommt. Ich finde auch diese Frage, die du vorhin gestellt hast, was fehlt, finde ich auch einen sehr guten Motivator. Mich würde jetzt noch interessieren, da ihr ja, wissen wir ja, beide Komponisten seid und ihr zieht euch ja auch manchmal zurück zum Komponieren. Komponiert ihr dann parallel jeder sein Stück oder sprecht ihr auch mal über eure Stücke oder sind das unabhängige Prozesse? Mögt ihr da auch was verraten?
Ja, das kann man ja. Also 2000 war eigentlich für uns biografisch auch ein wichtiger Einschnitt. Wir wurden vom Lehmbruck-Museum gebeten, nach Duisburg zu kommen. Das war auch ein Projekt der IBA in den 90er Jahren, nämlich den Duisburger Innenhafen umzugestalten als neues Stadtquartier. Und Duisburg kannten wir als Musikstadt mit großen Festivals, Schönberg-Festival, Schostakowitsch-Festival und so weiter und so fort. Also sehr innovativ. Und wir haben dann sehr gerne Christoph Brockhaus, dem Leiter des Lehmbruck-Museums, zugesagt, dass wir einen Ort beziehen, der im Garten der Erinnerungen von Dani Caravan sein soll. Und wir zogen dann in dieses Haus, 2000 war das, zusammen mit einer Schaufenstergalerie der Stiftung DKM, die jetzt ein Museum in Duisburg hat. Und die Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck-Museum war für uns sehr, sehr wichtig. Und ab da begannen eben gemeinsame Projekte, die sich mit der Fluxusbewegung zum Beispiel beschäftigte, weil der Namchung Paik bekam den Wilhelm-Lehmbruck-Preis, ich glaube, das war 2001. Und in dem Zusammenhang hatten wir sehr viele Werke und Aktionen von Paik rekonstruiert, aufgeführt. Und im Laufe der 10 Jahre, die wir dann bis 2010 zusammen mit Christoph Brockhaus im Lehmbruck-Museum gegangen sind, konnten wir sehr, sehr viele Projekte dort realisieren im Zusammenhang mit Ausstellungen und der Sammlung selber. Und da gab es einen Wendepunkt in unserer Zusammenarbeit. Vorher war das eher das Projekte realisieren, große Projekte machen, gemeinsam planen und durchführen. Und jetzt wurde das vielmehr in Richtung Komposition, Performance, Aktion, wo wir auch als Performer dann viel aktiver wurden.
Ach, das ist erst seit 2000, weil wir haben uns ja auch in dem Zeitraum kennengelernt und ich kenne euch ja als Performer auf der Bühne und finde das auch immer ganz großartig. Das heißt, es ist erst später entstanden quasi.
Ach so, eigentlich schloss sich bei mir persönlich ein Kreis, denn während des Studiums und in den anfänglichen 70er Jahren habe ich sehr, sehr viel Performances gemacht.
Vor allem eigentlich ab 96, als nach der Weltmusiktage, wir hatten eine Konzertreihe in Essener Kirche, also Marktkirche. Und da war, als die Konzertreihe hieß Marathon Music, oder wie heißt das?
Marathon, Paradise.
Paradise.
Music Paradise hieß das.
Ja, Music Paradise, aber also Music Paradise. Und in dieser Reihe gab es Konzerte, die dann extra Marathon-Konzert genannt waren. Und das waren dann ein Programm.
Das von abends 6 bis morgens um 4 ging, obwohl nur 12 geplant war, aber das ging manchmal bis frühmorgens.
Ja, manchmal ging also 6 Stunden.
Mit Essen und also alle Sinne waren beteiligt.
Ja, und da gab es also wirklich, wir haben alles, damals hat die Idee war, wir laden alle, die irgendwie dafür Interesse haben, und dann gab es also ein Programm, dann Anfang war irgendwie 10 Stücke, dann wurde am Ende 30 Stücke und dann die Dauer war Anfang irgendwie 2 Stunden, dann wurde 6 Stunden und dann mit lange Pause mit Essen, Kochen, all dieses möglich und dann auch Performance, eine Tanzperformance, dann Ausstellungen und Konzerte, auch Gespräch, also mit Text und so weiter. Und das war auch Art von Performance, weil wir auch selber vielleicht nicht so intensiv in dem Sinne, weil wir alles herumdrum auch so viel ums Ohr hatten. Aber das war schon eigentlich die Anfänge.
Und also es hat sich ja echt...
Die äußere Rahmen war eigentlich viel günstiger, also durch das Museum. Und
Wurde ja auch intensiver.
Ja, weil wir jedes, also zu jeder Ausstellung, nicht zu jeder, sondern also die Ausstellung, bei der wir dann diese Performance gemacht haben, das war meistens auch Eröffnung zur Ausstellung. Und da müssten wir auch richtig kuratieren, auch studieren, dann mit diesem Thema beschäftigen, Thema eigentlich gegeben durch dann diese bildende Künstler oder so vom Lehmbruck-Museum. Also das war sehr, sehr...
Es klingt halt so, dass ihr super geniale Talente habt und irgendwie die so schön aufgehen, was ihr alles so erlebt und gemacht habt und dass das passt und auch so mit euch, wie ihr seid als Künstler, finde ich.
Naja, so super, super glatt geht es natürlich auch nicht. Also wenn ich jetzt gerade an ein Stück denke, was wir dann zusammen geschrieben haben, für die Koto-Spielerin Makiko Goto, die leider jetzt im Januar gestorben ist, dann kann ich nur eine Anekdote einfügen. Das ging darum, wir sollten für sie ein Stück gemeinsam schreiben. Und da haben wir auch zugesagt. Und dann fing das so an, wer schreibt jetzt oder wie machen wir das? Und dann meinte Kunso ganz forsch, ja, fang mal du an, ich radiere dann alles aus.
Das ist ja frech.
Das ist natürlich eine Herausforderung.
Es war nicht so, sondern als wir haben gesagt, jetzt, wir sollten komponieren. Ne? Und dann Gerhard war schon fertig. Ich habe noch nicht fertig. Und dann, als ich die Noten sah, dann fiel mir muss ich eigentlich dann die austradieren. Ich brauche.
Das hast du aber nicht gemacht, oder?
Doch, war es. Ja, so ist das Stück entstanden.
Okay,
sehr. Ja, aber nicht ausradiert, sondern das also völlig
teilweise raus,
umgemodelt. Ja. Also ich hatte noch nichts geschrieben übrigens. Ja, sondern
wir wissen auch nicht ganz genau, wie so ein Stück
nach dieser Provokation habe ich dann angefangen und mich mit den Konstellationen der Koto auseinanderzusetzen und so weiter, die ich teilweise auch schon kannte natürlich, aber neue Konstellationen zu überlegen. Und dann habe ich eine Struktur geschaffen, die dann Kunso dekomponiert hat, wenn man das jetzt positiv nennt.
Ah. Ihr seid ja auch schon ganz lange ein Paar und seid damit ja auch öffentlich, auch, glaube ich, sehr schnell damit umgegangen, also dass ihr das jetzt nicht verheimlicht habt. Wie war das? Weil ich meine, ich denke, damals war ja alles noch ein bisschen prüder und spießiger. Ich finde das ja großartig.
Also heute ist es viel prüder und spießiger. Ja? Auch. Also vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber für mich war Schwulsein nie ein wirkliches Problem. Also wenn ich an die 70er Jahre denke, wer war da etwas salopp gesagt, wer war da nicht schwul im Bereich? Also ich erinnere mich nur an Silvano Busotti, dem ich auch im Projekt gemacht habe, oder Gerd Zachert, mein Orgellehrer, der mit am Ende seines Lebens 62 Jahre mit Allende Blanc, dem chilenischen Komponisten, zusammengelebt hat. Also da gab es überhaupt eigentlich, also in meinem Bereich, keine wirklichen Probleme. Du kannst vielleicht was anderes sagen. Ja. Auch mit unseren Müttern war das überhaupt kein Problem.
Ach, wie schön.
Also es gibt ja dieses Wort sexuelle Orientierung, und für mich war es so, also du bist geboren und irgendwann du merkst, also wofür du stehst, ne? Und dann ist es eigentlich, also für dich oder also für mich, für die betroffene Person ist was ganz, ganz Natürliches. Das ist wie plötzlich, du hast entweder schwarze Haare, du erkennst erstmal deinen Körper nicht, aber plötzlich dann du siehst, du hast irgendwie dritte Finger etwas länger als dann irgendwie vierte oder ja und so weiter. Ne? Oder du hast irgendwie ein bisschen andere Linie, als wenn du dann deine Handfläche dann schaust, dann das sind alles vorgegeben. Und es ist auch, also über diese sexuelle Orientierung wurde früher sehr viel diskutiert, aber ist auch dann heute akzeptiert, dass eigentlich vorgegeben ist. Also das heißt, das ist nicht so, dass ich Absicht hätte, jetzt wähle ich, ne? Also für dieses Jahr, dann wähle ich dann das oder für das nächste Jahr das, sondern das ist einfach wie dein Auge, wie dein, ja, alles eigentlich ist das ganz, ganz natürlich. Dann aber merkst du natürlich irgendwann, die Gesellschaft, die eigentlich vor dir, um dich herum, drum eigentlich schon vor dir vorhanden ist, ist nicht der Meinung.
Also ihr lebt es ja, finde ich, sehr selbstverständlich und sehr natürlich. Und ich glaube aber, dass ihr da vielleicht auch für die Menschen, für die es vielleicht dann doch schwieriger ist, auch ein gutes Vorbild seid. Dass es so entspannt ist und so normal und ja, ist halt so.
Aber also dafür, was Gerhard vorhin kurz erwähnt hat, also zum Beispiel meine Mutter, weil die hat sehr früh auch erkannt, dass ich dann andere sexuelle Orientierung hatte, obwohl ich würde nicht sagen, dass ich als Kind war wirklich sehr weiblich war. Ich war auch sehr aktiv, also körperlich auch sehr aktiv. Ich war auch an Biologie eigentlich sehr interessiert. Und dann, ich war jeden Tag raus und in den Wald. Und dann hatte ich auch viele irgendwie Freunde. Und dann nie, was man oft in so einem Film guckt, dass das ein Junge versucht, irgendwie eine Mädchenkleidung anzuziehen oder irgendwie Lippenstift oder sowas.
Zu häkeln.
Oder sowas. Also da, das war ich. Also ich glaube nie und dann, ich werde auch nie machen. Also da habe ich irgendwie, ja, auf jeden Fall. Aber meine Mutter hat irgendwie gesehen und dann, als ich Gerhard einmal nach Hause gebracht hatte, in Korea, ne? Also zu meiner Mutter, und sie sagte, auch ganz ehrlich, ganz offen, ich wusste schon. Deswegen habe ich lange quasi die Hoffnung aufgegeben, dass du eine Frau haben wirst, also haben wirst. Und aber ich habe zwei Ringe vorbereitet für euch beide. Sie hat uns dann zwei Goldringe geschenkt. Und das war natürlich eine große Unterstützung. Ne? Also wenn du so eine Unterstützung von deiner Mutter oder von deiner Familie dann bekommst, da hast du gar keine, glaube ich, sonstige, ja, oder Angst oder einen Furcht.
Das ist wunderschön. Das berührt mich jetzt auch. Das freut mich sehr. Ja, ich glaube, ich könnte mit euch noch viel, viel reden, aber wir sind jetzt mal am Schluss dieses Interviews angekommen. Und da möchte ich gern von euch beiden wissen, welchen Tipp würdet ihr jungen Künstlern geben?
Ich weiß es eigentlich nicht, aber wir haben auch mit sehr vielen verschiedenen Gruppen auch zusammengearbeitet, auch mit den Kindern, auch mit teilweise geistig auch Kranken, auch mit Demenzerkrankten oder auch mit Jugendlichen als Künstlern, aber auch dann Laien, Schüler oder Jugendlichen, auch dann normal Erwachsenen. Ne? Wir sagen sehr, sehr gerne, dass die jungen Leute sehr offen sind.
Wie schön.
Aber nach meiner Meinung, ich glaube nicht wirklich, dass die offener sind als die anderen. Und viele sagen irgendwie, wenn man mit jungen Leuten dann zusammenarbeitet, dann du bleibst auch jung. Vielleicht da liegt etwas Wahres, aber nicht, dass ich dann durch die, besonders weil die jung sind, mehr inspiriert von denen auch bin oder nicht. Da bin ich heute eher skeptisch. Aber es ist sehr, sehr schön, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten in dem Sinne, nicht, weil ich erwarte jetzt, ich werde von denen unbedingt inspiriert sein, sondern zusammen etwas zu realisieren. Natürlich, dann junge Leute sind vitaler und wenn die Möglichkeit dafür gegeben ist, dann die können sehr schnell sich auch öffnen. Also sie sind fähiger, etwas anders zu machen, was sie bis dahin nicht gemacht haben. Und dafür ist das ganz, ganz toll, also mit den Jungen. Aber oft mangelt eigentlich an Wissen. Oder die wissen, aber dieses Wissen ist nicht umfangreich. Die können zum Beispiel wunderbar Geige spielen, aber sonst darüber hinaus, wenn man auch etwas fragt über eine Literatur, eines Klavierstück, Klaviermusik dann fragt, die wissen manchmal überhaupt nichts oder Musikgeschichte. Oder das gilt auch bei den Komponisten. Wir hatten einmal einen Workshop gemacht und dann, der hatte eine Idee, etwas im Raum zu verteilen. Ne? Also ein Musiker dorthin und ein Musiker dorthin oder hinten vorne. Und dann sagte der, der sei der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Und dann war ich wirklich überrascht. Also in der Musikgeschichte ist es schon auch in der Renaissance oder im Barock gibt es auch viele Stücke, die diese Art von quasi Raumbeschaffenheit auch als ein musikalisches Element auch dann aufgenommen wurden. Und in der neuen Musik natürlich, das ist ja, das ist gar kein Neues, das ist nur einfach ein Element wie ein Ton oder, ja, das gibt's auch. Mhm. Also deswegen, ich möchte gerne sagen, einfach lernen. Also die müssten vieles lernen, viel unterschiedliche Erfahrungen sammeln und nicht sofort jetzt irgendwie, ich weiß quasi alles und ich bin der König und ich gehe sofort irgendwie ja, nach Berlin und dann spiele ich dann auf diese Berliner Philharmonie. Solchen Traum eher etwas zu verschieben, für später aber erst offen sein und lernen. Mhm. Ja, und nicht nur in dem Bereich, was die ganzen Tag beschäftigen, sondern auch in ganz, ganz anderen Bereichen. Also heute gibt es wirklich sehr, sehr vieles Wissen auch. Also das früher nicht so leicht zugänglich war, auch Biologie oder auch andere Wissenschaften, ne? Auch Mathematik oder auch Physik oder Literatur. Also da gibt es wirklich ganz, ganz vieles. Und
also ich finde das ja auch so großartig, dass ihr diese Workshops macht, ne, für die Jugendlichen, für die jungen Komponisten, für Demenzkranke. Ich werde ja auch nachher dann in Absprache mit euch die Informationen zu euren Homepages reingeben. Da wird man wahrscheinlich darüber auch noch ganz viel lesen können, weil, wie gesagt, ihr macht einfach sehr, 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 sehr viel. Aber jetzt, Gerhard hat vielleicht auch noch einen Tipp.
Ja, ich kann eigentlich das nur unterstreichen, was Hunsu sagte, und muss das auch nicht in anderen Worten wiederholen. Was ich ganz wichtig finde, vor allem für die junge Generation, auch in unserem Bereich, ist, dass nicht das permanent wiederholt wird in neuen Kleidern, in neuen Formen, was schon da ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, sondern wirklich Essentielles gesucht wird. Also die Suche nach dem Wesentlichen finde ich wichtig und das, was eigentlich nötig ist, um das Leben reicher zu machen und nicht in abgestandenen Formen weiterzuführen. Das ist, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig, weil die Gefahr, konventionell und konformiert zu werden, extrem hoch ist.
Ja, das sind ganz wichtige Worte. Ich danke dir da sehr für. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Gerhard und Hunsu. Und ja, drück euch für alles, was kommt, die Daumen. Und freue mich natürlich auch, wenn wir uns irgendwann wieder persönlich sehen können. Ich habe ja auch noch ein schönes neues Stück von Gerhard, was ich bald lernen möchte. Und ja, vielen, vielen Dank.
Gerne. Ja, danke dir auch. Ne? Ja.
Tschüss.
Ja, bleib gesund.
Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.